You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen heute hier zwei Themen behandeln. Zum einen geht es um den Stand des identitären Hausprojekts in Halle und zum anderen geht es um Diskussionen über die sogenannte Extremismusklausel. Diskussionen, die jetzt wieder nötig werden. Zunächst aber erstmal antifaschistische Kurzmeldungen.
Das Bundesinnenministerium hat gestern Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität im vergangenen Jahr veröffentlicht. Das schreibt unter anderem die Taz und der Tagesspiegel. Aus den Zahlen, die das Bundesinnenministerium veröffentlicht hat, gehe hervor, dass 2019 der höchste Stand von antisemitischen Straftaten seit 20 Jahren registriert wurde. Die Anzahl rechtsmotivierter Straftaten, die im Bericht erfasst wurden, seien allerdings im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Dabei sei aber zu beachten, dass die Schwere der rechtsmotivierten Straftaten zugenommen hat. Dabei sei aber zu beachten, dass die Schwere der rechtsmotivierten Straftaten zugenommen habe. So gab es im vergangenen Jahr 3 erfasste tödliche Angriffe mit rechtem Hintergrund: der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der menschenverachtende Anschlag auf die Synagoge in Halle, bei dem 2 Menschen ums Leben kamen. Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt gehen allerdings davon aus, dass es bei dem vorgelegten Bericht eine sehr große Untererfassung gebe. Die Anzahl der rechtsmotivierten Gewalttaten, die vom Bundesinnenministerium aufgeführt werden, seien nach Angaben des Dachverbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt viel zu niedrig. Das liege vor allem an den Erfassungskriterien des Bundesinnenministeriums und an der Tatsache, dass viele Betroffene keine Anzeige bei der Polizei erstatten und demnach auch nicht in der Statistik erscheinen würden. Der Prozess gegen den Attentäter von Halle beginnt im Juli. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. So habe das Oberlandesgericht in Naumburg bestätigt, dass die Verhandlungen am 21. Juli beginnen sollen. Die angesetzten Verhandlungstage sollen dabei von Juli bis Oktober geplant sein. Der Prozess soll in einem eigens gesicherten Saal im Landgericht in Magdeburg stattfinden. Die Bundesanwaltschaft hatte den mutmaßlichen Attentäter im April wegen zweifachen Mordes und Mordversuchen in 68 Fällen angeklagt. Dabei habe seine Tat einen antisemitischen, rassistischen und menschenfeindlichen Hintergrund gehabt. Der Angeschuldigte hatte am 9. Oktober vorigen Jahres an dem höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur versucht, schwer bewaffnet die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle zu stürmen. Als er an der Eingangstür der Synagoge scheiterte, erschoss er in Halle eine Passantin und einen Kunden in einem Dönergeschäft. In Brandenburg haben bis zu 20 Jugendliche Angriffe auf Asylbewerber verübt. Das schreibt der Tagesspiegel online. Die Jugendlichen seien zum Teil vermummt auf eine Gruppe von 4 Asylbewerbern losgegangen. 2 davon seien verletzt worden. Der Vorfall habe sich im Stadtpark des brandenburgischen Ortes Guben ereignet, in dem die 4 Asylbewerber gesessen hätten. Dann seien sie von etwa 20 Jugendlichen umkreist und beschimpft worden. 2 der Asylbewerber konnten demnach flüchten, die anderen beiden seien allerdings rassistisch beleidigt, brutal geschlagen und getreten worden. Bei den beiden Verletzten handelt es sich um einen 19-jährigen Marokkaner und einen 16-jährigen Jungen aus Guinea. Sie seien im Krankenhaus behandelt worden. Nach dem Vorfall in Guben habe mittlerweile der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.
Schon länger war nicht mehr so richtig etwas davon zu hören, vom Hausprojekt der identitären Bewegung in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle. Am vergangenen Dienstag dann mal wieder eine antifaschistische Kundgebung vor dem Haus und dieses Mal mit einem durchaus erfreulichen Anlass. Die Identitären räumen das Haus. Bereits vor einigen Wochen war beobachtet worden, wie die hauseigene Bar aus dem Haus abtransportiert wurde und nun vermehrte Umzugstätigkeiten. Es scheint, als wäre es das gewesen mit dem Haus der Identitären, dem Flammberg, wie sie es nannten. Grund für eine Bilanz, hier zusammen mit Thorsten Hanel vom Miteinander e.V.
Was war eigentlich der Plan mit dem Haus? Da sind heute nicht nur mir, sondern glaube ich auch anderen Leuten diese hochtrabenden Pläne eingefallen, weil man so rückblickend natürlich sagen kann, schön, es war schon lange klar, dass sie die nicht verwirklichen können, aber dass es zu einem zumindest fast Endpunkt heute oder in den nächsten Tagen kommt, ist natürlich ein gutes Gefühl und das zeigt, dass man den Strategien und eben auch den Strategen, Strateginnen der extrem Rechten was entgegensetzen kann, weil Es gab ja diese hochtrabenden Ankündigungen von Kubitschek zum Beispiel. Ich zitiere mal, dieses Haus wird ein Leuchtturm sein. Oder kurz nachdem es dann quasi geoutet wurde, weil auch das haben sie ja nicht selbst übernommen, sondern haben antifaschistische Gruppen aus Halle übernommen. Philipp Stein zum Beispiel sagte, die Situation in Halle wird sich zu unseren Gunsten ändern. Das ist sicher, gibt so ein schräges Zitat. Und so weiter und so weiter. Es gab dann noch in dem ersten Jahr, also 2017, 2018, jede Menge Videos und auch Berichte, die sie selber gemacht haben, in denen sie eben triumphierend durchs Haus geleitet sind oder selber sich geleiten lassen haben und gesagt haben, wie bewusst ihnen das natürlich war, dass sie in Halle direkt an der Uni in einem alternativen Viertel, dass es eine Herausforderung sein wird, so ein Hausprojekt zu machen. Und dass sie diese Herausforderungen bewusst angenommen haben. Und heute oder spätestens nächste Woche kann man sagen, sie haben sie ganz eindeutig verloren. Was jetzt aber auch nicht so überraschend ist, weil sich das schon seit Monaten angekündigt hat.
Die Ausgangsbedingungen waren für die Identitären in Halle nicht unbedingt die besten. Zu groß und breit antifaschistische Bündnisse und Zivilgesellschaft. Den Schritt hinein in die städtische Kultur haben die Identitären nicht geschafft. Und trotzdem war dieses Haus ernst zu nehmen. Es stellte eine Bedrohung dar, wie Lukas Wanke vom Stura ausführt.
Einige Sachen sind ja recht an der Hand sozusagen schon abzuzählen. Das wären halt die rechten Übergriffe, die es hier gab. Also November 2017 mit zwei Zivilbeamten auch. Verschiedene Angriffe auf Studierende, die auch mit auf den Campus gingen. Ich selbst zum Beispiel hatte mal mehrere Auseinandersetzungen gesehen, wo es hier darum ging, dass sie zum Beispiel ein Sommerfest vom Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät 1 auf dem Steindorf Campus stören wollten. Aber auch eben an die einzelnen Berichte, die ja zum Beispiel die mobile Opferberatung zusammengefasst hat. Das war natürlich Versuch, hier so Patrouillengänge zu machen und antifaschistische Studierende, die es ja an der Fakultät eigentlich genug gibt, irgendwie einzuschüchtern und irgendwie an ihrer Arbeit zu behindern. Und das war natürlich auch ganz persönlich für die Leute im Privatleben irgendwie eine Einschränkung.
Es war notwendig, auf die Bedrohung hinzuweisen, die das rechtsextreme Hausprojekt darstellte, notwendig, dieser Bedrohung aktiv zu begegnen. Das hieß auch, immer wieder genau darauf hinzuweisen, welche Akteure sind es, die sich hier mit ihrem Hausprojekt breitmachen wollen.
Schon als die vor 3 Jahren gestartet sind, haben wir versucht zu sagen, okay, wer ist das eigentlich, wer ist diese Gruppe, welche Rolle spielt das Haus eigentlich für die Vernetzung im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise bei der europäischen Vernetzung, muss man ja sagen, der sogenannten IB. Da war klar, die Kerngruppe, diese Gang, die sich Kontrakultur nannte, die ja schon seit 2 Jahren ungefähr in Halle öffentliche Aktionen gemacht hat und die eben alle in so einem Alter von Anfang, Mitte 20, ein paar waren schon ein bisschen älter waren. Das Spannende war, dass ganz wenige von ihnen tatsächlich so einen sozialen Hintergrund hier in Halle hatten, sondern fast alle von irgendwo zugereist waren. Zu der Zeit sehr aktivistisch waren und sehr gut eingebunden und auch so als die hippe Gang, würde ich jetzt mal sagen, innerhalb der IB galten, aber sich relativ schnell herausgestellt hatte, sie doch hier relativ stark isoliert sind. Und wenn man die Pläne vergleicht, also die wollten tatsächlich in die Stadtgesellschaft wirken, in das Viertel, das waren alles so die Ankündigungen, sie wollten Kunst und Ausstellungen machen und große Veranstaltungen. Das haben sie ja tatsächlich im ersten Jahr versucht, aber eben immer mit mäßigem Erfolg. Eben auch deshalb, weil ihnen durch die Struktur der Background in Halle gefehlt hat. Dann kamen natürlich noch ganz viele andere Gründe dazu. Also man muss ja sehen, die IB hat eigentlich alte Konzepte, die die JN, also Jugendorganisation der NPD, schon 10 Jahre vorher versucht hat. Oder die Kubitschek mit seiner sogenannten konservativ-subversiven Aktion schon versucht hat. Also es war nicht neu, so wie sie es immer dargestellt haben und wie es dummerweise auch einige Medien ein bisschen vereinfacht aufgenommen haben. Sondern sie haben im Prinzip relativ eindimensional auf so öffentliche Provokationen gesetzt und gleichzeitig parallel so eine autoritäre Struktur aufgebaut.
Die Gründe für das Scheitern des Hausprojekts der Identitären in Halle sind sicher vielfältig. Antifaschistische Recherche und vielfältige Gegenaktionen dürften dabei eine nicht kleine Rolle gespielt haben.
Also ich glaube, die Kontinuität war relativ wichtig. In Halle gibt es ja zum Beispiel Diskussionen, wie man mit verschiedenen rechten Aufmärschen, die es ja immer wieder gibt, also Bundesthemen oder sowas, umgeht. Und ich glaube, von selbst wird das schlecht. Ich glaube, hier war einfach wichtig, dass 2018 insbesondere, aber auch 2019 noch gegen die ganzen Versuche, irgendwelche Großveranstaltungen zu machen, breit demonstriert wurde. Oft eher auch mit einer kleinen Gruppe, aber immer getragen durch viele Initiativen. Zum Beispiel gab es hier diesen rechtsextremen Verlagstag, wo sie sozusagen eine Gegenbuchmesse veranstalten wollten. Und das war ja sozusagen nicht nur für die frustrierend, sondern es gab auch von allen Seiten Protest, sodass viele Leute, die vielleicht offen dafür gewesen wären oder irgendwie getäuscht worden wären, gar nicht die Chance hatten, sozusagen irgendwie uninformiert bzw. undemonstriert irgendwie in das Gebäude zu kommen. Und zum anderen haben die sich aber auch einfach selbst verschätzt, würde ich sagen. Also das sieht man ja bei den Identitären fast überall, dass sie irgendwie sagen, okay, wir wollen hier die Avantgarde sein, die linke Kultur, ob sie jetzt gibt oder nicht, ist eine andere Frage, auf dem Campus zerbricht und als Erste da durchschreitet und dann gab es halt eben nicht diese Ausstrahlungskraft. Und ich glaube auch ein Stück weit liegt es auch daran, dass relativ deutlich gemacht wurde von Seiten der Uni und der Studierenden, dass sie das nicht wollen, wenn man auch sich vielleicht mehr Intensität da gewünscht hätte. Glaube ich, die Mehrheit hat relativ schnell Ablehnung gezeigt.
Ein weiterer Grund war natürlich, dass sich die Aktionsform der IB, die ja sozusagen in der Anfangszeit 2016, 2017 relativ gut für ihre Verhältnisse medial sichtbar waren und so, dass sich das natürlich abgenutzt hat. Also das heißt, diese Show zum Beispiel auf dem Brandenburger Tor, das ist ja sozusagen zu so einer Bildikone aufgebaut worden und die meisten Medien haben das mitgespielt. Und das hat tatsächlich nach und nach nicht mehr funktioniert. Eigentlich haben sie nichts anderes gemacht. Sie sind auf irgendwelche Gebäude geklettert, haben transparent runtergehangen, ein paar Flyer verteilt und davon einen schnell geschnittenen Film gemacht. Das ist offensichtlich ein Teil des Problems, dass sie nicht so innovativ und strategisch gut ausgestattet waren, wie sie sich selber immer dachten. Und das ist natürlich auch ein direkter struktureller Fehler der Hinterleute, also zum Beispiel Kubitschek, auch der, haben wir ja auch schon an verschiedenen Stellen gesagt, hält sich immer für strategischer, schlauer und so, als er eigentlich ist, weil er eigentlich ja nur alte Strategien immer wieder neu aufwärmt. Und das ist einer der Gründe. Also es hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, sich öffentlich als, Zitat von der IB, am schnellsten wachsende Jugendbewegung der Welt darzustellen. Weil es war von Anfang an klar, dass sie eben eine gut strukturierte oder organisierte Kaderstruktur sind mit relativ wenig Leuten. Bis zum Schluss waren so die Schätzungen 400 bis 500 Leute bundesweit. Das ist von einer Jugendbewegung sehr weit entfernt. Das heißt, verschiedene Punkte haben eigentlich gegen sie gesprochen. Ihnen sind keine neuen Konzepte eingefallen. Sie haben auch keine neuen Leute an sich binden können. Die medialen Fallen haben nicht mehr so funktioniert. Und in Halle hat sich tatsächlich zum Glück sehr, sehr schnell, als bekannt wurde, dass es dieses Haus geben soll, haben sich ja verschiedene Strukturen gefunden, die sehr klar gesagt haben, dass sie das Haus nicht akzeptieren werden, egal was dort stattfinden soll. Es gab ja relativ schnell dann diese Anwohnerinneninitiative, die eine, finde ich, bemerkenswerte Erklärung geschrieben haben, die ja, ich glaube, 300 Leute unterschrieben haben, wirklich mit klarem Namen und so, und gesagt haben, egal wie ihr euch tarnt, wir wissen, dass ihr Rassisten seid, wir wissen, dass ihr Gewalt verherrlicht und deshalb werden wir nicht akzeptieren, dass ihr hier Teil dieses Viertels werdet. So. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den haben sie unterschätzt. Sie sind ja auch ganz bewusst neben dem Campus der Uni, das haben sie ja auch anfangs erklärt. Die Uni hat sich öffentlich sehr klar erklärt, hat ein bisschen gedauert, aber immerhin. Die Stadt, der Stadtrat hat sehr klar Positionen bezogen gegen dieses Haus. Und es gab ja sehr schnell sehr große Demos. Also die erste Demo dann Anfang Juli 2017, noch bevor das Haus eigentlich offiziell bekannt gemacht werden sollte, gab es ja schon die große Demo. Das heißt, diese ganze Kombination von antifaschistischem Widerstand, bürgerlichem Widerstand, wofür ich jetzt mal die Anwohnerinneninitiative erzählen würde, die Initiative Halle gegen Rechts, der Stadtrat, die Uni, im Prinzip hat die Stadt auf allen offiziellen Ebenen irgendwie gesagt, nee, wir wollen das nicht akzeptieren, dass sich so eine rechtsextreme Kaderstruktur ausgerechnet Halle als Standort aussucht. Und dass das nicht einfach werden würde, die dort rauszukriegen, war auch jedem klar. Und trotzdem haben alle die Strukturen, die ich gerade aufgezählt habe, einen langen Atem gehabt und haben immer wieder, und das war, glaube ich, bemerkenswert, wirklich in der Zeit, immer wieder, wenn es öffentliche Termine gab, also Termine, die angekündigt waren, zum Beispiel diese sogenannten staatspolitischen Salons, die ja über mehrere Monate in dem Haus stattfanden, gab es immer wieder Protest vor der Tür. Bei jeder Veranstaltung, die angekündigt war, standen Leute vor der Tür und haben gesagt, wir sorgen dafür, dass hier nicht der Eindruck entsteht, das ist eine ganz normale Struktur, in der Kultur oder Vorträge oder sowas stattfinden, sondern wir zeigen mit allem, was wir zur Verfügung haben, das ist eine rechtsextreme Immobilie und die sollte auch so behandelt werden. Das eben über so einen längeren Zeitraum. Anfang letzten Jahres, also Anfang 2019, sah es schon so aus. Einige der Kader waren schon weg, sind wieder in ihre Heimatorte gezogen. Es gab weniger Veranstaltungen und es war nicht so ganz klar, was machen sie denn jetzt eigentlich damit. Und der 20. Juli letztes Jahr, das von denen angekündigte Sommerfest und die große Demo, die sie geplant hatten, ist ja komplett ins Wasser gefallen, weil die Gegenaktionen so groß waren und so massiv, dass sie ja ihr Haus im Prinzip nicht verlassen konnten. Und das ist auch so aufgenommen worden. Ich glaube, es war auch so gemeint, nochmal so eine Art Kraftprobe sein. Ich glaube, da wollten sie nochmal ihre Kräfte sammeln, auch als IB insgesamt, aber eben vor allem hier in Halle, um zu sagen, wir versuchen nochmal was zu reißen und wenn das funktioniert, wenn wir hier eine große Demo hinkriegen, dann können wir vielleicht weitermachen. Und das ging für sie kräftig in die Hose und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Dann gab es ja Ende letzten Jahres schon diese erwähnten Texte von Kubitschek. Dann haben ja die Kader selbst was geschrieben. Also im Prinzip haben sie sich schon relativ deutlich dazu geäußert, so wie wir uns das vorgestellt haben, wird es nicht mehr. Und jetzt die letzten Monate waren eigentlich nur noch ein Abwarten, bis der Umzug eigentlich tatsächlich stattfinden wird.
Nun hat er stattgefunden und das ist durchaus auch mal ein Grund zu feiern. Dass man die Identitären in Halle aber weiter auf dem Schirm behalten sollte, dass antifaschistische Aktivitäten weitergehen müssen, das macht eine Demonstrantin vom letzten Dienstag in einem hier abschließenden Statement deutlich.
Also ich denke, es ist erstmal ein positives Zeichen, weil das auf jeden Fall als Kompliment zu verstehen ist für so diverse antifaschistische Gruppen in Halle. Und trotzdem darf man sich ja nicht irgendwie trügen lassen. Also sie sind trotzdem irgendwie vor Ort und wohnen in ihren Burschenschaften oder verstreut. Also sie lösen sich jetzt ja nicht in Luft auf, leider. Und deshalb müssen wir halt weiter konzentriert arbeiten und irgendwie im Blick haben, was die Aktivitäten sind.
Ja, kommt gut nach Hause und freut euch, denn we kick them out.
Alerta! Antifaschista!
Gut 6 Jahre ist es her, da wurde die bundesweite Extremismusklausel abgeschafft. Sie war eine Regelung, bei der Vereine und Organisationen erklären mussten, dass sie sich nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Bundesrepublik Deutschland richten, wenn sie staatliche Mittel oder kommunale Gebäude in Anspruch nehmen. Das Bundesland Sachsen hat sich hier besonders hervorgetan. Hier mussten alle ReferentInnen, die von Vereinen eingeladen wurden, eine schriftliche Erklärung eingeben. Nun, 6 Jahre nach der bundesweiten Abschaffung, möchte die CDU-Fraktion im Hallischen Stadtrat eine solche Regelung erneut einführen. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Andreas Scholtysek, erklärt, wieso eine Wiedereinführung einer solchen Regel aus seiner Sicht notwendig ist.
Wir leben ja in entspannten Zeiten, auch Zeiten zunehmender Polarisierung in der Gesellschaft, was leider auch mit einem starken des Extremismus einhergeht. Und wir sind einfach der grundsätzlichen Auffassung, dass keine Steuermittel, keine öffentlichen Gelder in solche Projekte, wie auch immer die geartet sind, fließen sollte. Und deswegen sind wir der Meinung, dass solche Einrichtungen, Immobilien, die von der Stadt Geld bekommen, auch von ihren Nutzern entsprechende Erklärung abfordern können müssen. Wir erleben es ja, wie gesagt, zunehmend, dass die Meinungen und auch die Positionierung, das Verhalten Einzelner zunehmend extremer wird. Also wir haben ganz klar ein Erstarken des Extremismus und wir finden schon, dass man hier ein bisschen genauer hingucken sollte. Und es gibt ja auch politische Mitbewerber von links wie rechts, die da dann noch ein bisschen radikaler rangehen und bestimmte Einrichtungen gleich schließen wollen. Das geht uns einfach zu weit. Wir müssen ja schon mit Augenmaß rangehen und sind ganz klar der Auffassung, so eine Erklärung sollte für alle Vereine machbar sein. Und wer damit ein Problem hat, der muss sein eigenes Handeln dann vielleicht schon mal hinterfragen.
Hier spielt der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtysek möglicherweise auf Bestrebungen der AfD an, das Hausprojekt Reihl 78 aufzulösen. Der CDU-Antrag sieht nun vor, dass Pächter und Mieter von städtischen Immobilien mit soziokulturellem Angebot jährlich eine Erklärung abgeben müssen, dass sie sich zu, Zitat, einem gewaltfreien Engagement, demokratischen Verhalten und Meinungspluralität bekennen müssen. Auch dürfen keine Personen aus, Zitat, extremistischen Strukturen an Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände teilnehmen. Hier bezieht sich die CDU im Übrigen auf die Extremismusdefinition des Verfassungsschutzes und benennt Linksextremismus, Rechtsextremismus und Islamismus als gleichwertig. Wie schon erwähnt, würden unter diese Regelung alle soziokulturellen Zentren in städtischen Gebäuden fallen. So auch das Hausprojekt 378, welches durch die Stadtratsaktionen der AfD immer wieder aufgelöst werden soll. In diesem Sinne kann der Antrag der CDU-Fraktion auch als Kompromissvorschlag in Richtung der AfD gedeutet werden. Das kritisiert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat, Katja Müller.
Fakt ist ja auch, dass die AfD vor einigen Wochen oder Monaten bereits im Stadtrat schon mal einen ähnlich lautenden Antrag gestellt. Dieser Antrag ist auch abgelehnt worden, auch damals von uns abgelehnt worden. Wir wüssten auch nicht, warum wir jetzt einem ähnlich lautenden Antrag der CDU zustimmen sollten, weil wir das, wie gesagt, aus genannten Gründen prinzipiell auch ablehnen und auch anders sehen. Und der AfD da entgegenkommen zu wollen, das ist etwas, das können wir natürlich nicht teilen und auch nicht nachvollziehen. Wir wissen auch nicht, warum man der AfD an der Stelle hinterherrennen muss.
Auch der Antrag an sich wird durch Katja Müller von der Linkspartei kritisiert.
Sowas lehnen wir prinzipiell ab, weil es schon ein Stück weit Gesinnungsschnüffelei ist und sozusagen auch a priori die Unterstellung extremistischer Bestrebungen. Also in dem Moment, wo man Vereinen oder Institutionen sozusagen vorab ein Bekenntnis abverlangt, dass man sich zu gewaltfreien Engagement, demokratischem Verhalten und Meinungspluralität und so weiter bekennt, das ist sicherlich erstmal keine verkehrte Forderung. Aber sie unterstellt Vereinen und Verbänden a priori eben genau dies nicht zu tun. Und das ist etwas, was unserer Ansicht nach so nicht geht und so auch nicht abverlangt werden kann.
Blickt man ein paar Jahre zurück, war dieses Misstrauen des Staates gegenüber Vereinen und dem daraus resultierenden Unmut der Vereine auch der Grund für die Aufhebung der Klausel. Zusätzlich geht mit einer solchen Regelung auch ein Verwaltungsaufwand einher. Aber auch die Vereine müssten mit einer solchen Regelung mehr Bürokratie bewältigen, da die CDU mit der Regelung auch eine schriftliche Erklärung jeder im Verein referierenden Person fordert. Hier wird die Kritik laut, dass Vereine, die auch gerade gegen Extremismus aktiv sind, so in ihrer Arbeit behindert werden. Andreas Scholtisek von der CDU sieht das jedoch anders.
Also der Zweck heiligt ja nicht die Mittel. Die Arbeit gegen Extremismus ist natürlich zu begrüßen, gegen jegliche Extremismusform. Das kann aber nicht heißen, dass man sich dann, um eine bestimmte Form des Extremismus zu bekämpfen, einer anderen Form des Extremismus bedient. Das kann nicht sein und insofern sehen wir auch kein Problem darin, eine solche Erklärung abzugeben.
Die Arbeit von anti-extremistischen Vereinen honoriert auch Katja Müller von der Linkspartei. Allerdings zweifelt sie an der Wirkung der Maßnahmen und benennt andere Methoden zur Extremismusbekämpfung.
Genau, das ist die entscheidende Frage, weil so ein Bekenntnis hier, egal ob man das gegen rechts, gegen links oder islamistisch oder islamischen Extremismus abgibt, das ist eine Erklärung, die man abgibt, so, und dann, was hat man dann davon? Also das ist, dann soll diese Erklärung auch noch einmal pro Jahr erneuert werden und dann steht das auf dem Papier und das ist unserer Ansicht nach auch sowieso letzten Endes völlig wirkungslos. Was man machen sollte, sind ganz andere Wege. Dazu gehört gesellschaftliches Engagement, sozusagen auch eine Zivilgesellschaft zu fördern oder eine Zivilgesellschaft auch zu formen, die auch zivilgesellschaftlichen Widerstand leistet. Und dazu gehören natürlich auch Bildungsangebote, gerade in soziokulturellen Zentren. Dort spielt sich, glaube ich, auch viel dahingehend ab, was zivilgesellschaftliches Engagement gegen Extremismus betrifft. Und anstatt diese Vereine unterschiedlich zu fördern mit Geld, das gehört sicherlich immer dazu, finanzielle Unterstützung, aber auch ideelle Unterstützung in ihrer Arbeit, anstatt das so zu tun, versucht jetzt hier die CDU, ihnen sozusagen ein Gesinnungsbekenntnis abzuverlangen und meint damit, das Problem wäre erledigt. Und das ist hochproblematisch und auch viel zu kurz gegriffen an der Stelle.
Dieser Meinung ist zumindest Katja Müller von der Fraktion Die Linke in Halles Stadtrat. Der Antrag der CDU-Fraktion wird nun in den kommenden Wochen in verschiedenen Ausschüssen der Stadt debattiert. Am 26. August wird über den Antrag im Stadtrat abgestimmt. Inwiefern er wirklich eine Auswirkung auf den Extremismus in der Stadt hat, wird sich zeigen, sollte dem Antrag stattgegeben werden.
Das waren soweit die Korax Antifa News. Die sind zu hören an jedem Donnerstag in den drei tagesaktuellen Magazinen von Radio Korax und immer nachzuhören unter freie-radios.net sowie auf radiokorax.de. Bis nächste Woche.